Ja, schön, dass ich heute wieder bei euch hier sein kann zum Gottesdienst. Ich gehöre inzwischen auch schon so zu dem guten mittleren Alter, ne? Habe das halbe Jahrhundert schon überschritten. Kann auch vielleicht auf ein paar Jahrzehnte der vergangenen Geschichte schon so zurückschauen. Mancher von euch hat noch einen längeren Zeitraum, wo ihr zurückblicken könnt, oder manche haben einen kürzeren. Bei mir sind es so ein paar Jahrzehnte. Und wenn ich so auf die letzten Jahrzehnte zurückschaue, dann gab es da immer wieder mal in der Weltgeschichte so ganz große Einschnitte, also wo sich Dinge gravierend verändert haben in der Welt. Also ein Punkt war zum Beispiel so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, der Zusammenbruch der kommunistischen Welt. Ja. Vorher waren immer so, ja, gab es immer die beiden Großmächte, USA und die UdSSR. Ja, und auf einmal ist die Sowjetunion in sich zusammengebrochen und zerfallen. Und dieses Kräfteverhältnis gab es gar nicht mehr so, ein Rieseneinschnitt. Ein anderer großer Einschnitt, der die Welt sehr stark geprägt und verändert hat, waren die Anschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001. Das hatte riesige Auswirkungen auf das Gefüge der Welt, ja, auf das Empfinden von Sicherheit. Seither muss man, wenn man Flugreisen macht, ganz anders sich verhalten und andere Schutzmaßnahmen werden ergriffen, als es vorher war. Und so gab es vielleicht noch ein paar andere einzelne Dinge, die vieles verändert haben. Und in einer dieser gewaltigen Veränderungen, da stecken wir gerade mittendrin. Und das ist die Pandemie, in der wir uns alle befinden und deswegen wir jetzt gerade hier auch alle so sitzen, wie wir sitzen, mit unseren Masken, mit Abstand. Wir können nicht singen. Es gab sogar eine Zeit im vergangenen Jahr, da konnten wir uns gar nicht im Gottesdienst treffen. Und das kam plötzlich. Niemand hat das vorausgesehen. Auf einmal haben wir diese Situation. Und ich fürchte, unsere Welt wird nie wieder so sein wie vorher. Und auch wir werden auch unser Gemeindeleben vielleicht auch nicht mehr genauso leben können, wie es vorher mal war. Wie auch immer sich das alles weiter entwickelt wird. Aber das regt mich an, über die Frage nachzudenken, was ist denn eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Was passiert, wenn Gemeinde sich nicht mehr zum Gottesdienst treffen kann, wie wir das bisher gewohnt sind? Das haben wir ja schon erlebt. Und wer weiß, was da noch in Zukunft auch kommen wird. Was ist eigentlich Gemeinde? Und wir haben normalerweise so in unserem Sprachgebrauch, in unserem Jargon, haben wir etwas gepflegt, was sehr stark die Verknüpfung verbindet. Gemeinde bedeutet Gottesdienst. Ja? Gemeinde bedeutet 2 Stunden am Sabbatvormittag, wo wir miteinander hier Gott anbeten, singen, eine Predigt hören. Und wir sagen das ja auch so. Ne? Kommst du auch mal wieder zur Gemeinde? Ne? Und damit meinen wir, du kommst zu dieser Veranstaltung am Sabbatvormittag. Oder wir fragen, ja, wo findet denn das heute statt? In der Gemeinde. Damit meinen wir das Gebäude. Ja. Aber ist das nicht ein sehr verkürzter Eindruck von diesem Wort Gemeinde? Was ist denn, wenn Gottesdienst nicht mehr möglich ist? Ist Gemeinde dann weg? Ist dann kaputt? Und vor dieser Problematik standen wir und stehen wir als Gemeinden. Auf einmal waren die Gottesdienste geschlossen. Was ist denn dann noch von Gemeinde übrig? Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, über den wir nachdenken müssen. Was ist denn eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Der wird euch bekannt vorkommen durch die Kindergeschichte. Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 28. Matthäus Evangelium. Kapitel 7, Vers 24 bis 28. Und diese Verse, die wir da lesen, die sind der Abschluss einer berühmten Rede, die Jesus gehalten hat, der sogenannten Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt erzählt Jesus worauf es im Reich Gottes ankommt. Er spricht von Feindesliebe. Er spricht davon, dass wir Salz und Licht der Welt sein sollen. Er spricht davon, dass wir Glauben nicht zu einer Show machen sollen. Dass wir ernsthaft und ehrlich das einfach leben sollen. Dass wir Gott vertrauen sollen. All diese Dinge spricht er da an. Und zum Schluss erzählt er dieses Bild. Damit beendet er seine Rede. Ich lese das hier jetzt mal vor. Von Vers 24 an. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Hausbauern? Jesus sagt das hier ganz klar. Und es ist interessant, wie er das hier betont. Beide dieser Männer hören das, was Jesus sagt. Auch derjenige, der sein Haus auf Sand baut, er hört das, was Jesus sagt. Aber der entscheidende Unterschied ist nicht das Hören. Das, was den Unterschied macht, ist, der eine hört es und tut es, er setzt es in seinem Leben um und der andere hört es zwar, aber es bleibt beim Hören und es findet keinen Eingang in das tatsächliche Leben und Handeln. Also hören und tun. Der auf den Felsen baut, ist derjenige, der hört und tut. Wer auf den Sand baut, der hört zwar, aber er lässt es beim Hören. Ich möchte das übertragen auf das, was Gemeinde ist. Vielleicht erwecken wir manchmal den Eindruck, dass es aufs Hören ankommt. Gemeinde sein heißt, komm am Sabbatmorgen 2 Stunden, hör dir eine Predigt an, werde gestärkt und dann gehst du wieder und das war's. Gemeinde ist dann wieder eine Woche später. Gemeinde ist mehr. Gemeinde entsteht dort und ist überall dort, wo Menschen die Botschaft von Jesus hören, ernst nehmen. Wir hatten es heute Morgen vorhin auch vom Ernst nehmen, hören, ernst nehmen und dann auch danach leben. Also es auch tun. Gemeinde ist dort, wo wir nach den Prinzipien von Jesus leben und sie in unserem Handeln umsetzen. Gemeinde zeigt sich also viel mehr im Alltag als am Sabbatvormittag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Dort, wo wir Gemeinde sind und nach dem leben, was Jesus sagt, da sind wir Licht in einer dunklen Welt. Gemeinde sein heißt, nach den Wertmaßstäben, nach den Prinzipien, nach der Gesinnung von Jesus Christus zu leben. Und Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat sogar gesagt, liebe deine Feinde. Tu denen Gutes, die dich hassen. Er hat uns aufgefordert, Gemeinschaft zu leben. Miteinander zu leben, füreinander da zu sein. Er hat gesagt, seid Salz und seid Licht, lasst euer Licht leuchten, sondert euch nicht ab, ja, mischt euch unter die Menschen und lasst dieses Licht leuchten, gebt es weiter. Und er hat gesagt, lebt die Liebe und nicht den Gesetzesbuchstaben. Und er hat uns auch gesagt, geht hin, und macht alle Völker zu Jüngern. Gebt diese Botschaft weiter. Ladet andere ein, Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Das sind die Gebote Jesu. Man könnte noch viele andere jetzt hin fortsetzen. Gemeinde sein heißt, diese Gebote nicht nur zu hören, uns nicht nur damit zu beschäftigen, sondern sie umzusetzen, sie zu tun, sie zu leben. Ja, ganz schön schwer teilweise. Liebe deine Feinde. Puh. Ihr wisst ja, ich hab einige Kinder. Manche sind schon größer, schon jenseits der 18. Andere sind noch kleiner. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich sage zu meinen Kindern zu Hause, geht hoch und räumt eure Zimmer auf. Und okay, dann gehen sie hoch. Und nach einer gewissen Zeit gehe ich mal nach oben und schaue mal, ja, was hat sich denn so getan? Ne? Haben die das gemacht? Und dann merke ich, die sind dabei, darüber zu diskutieren, was es wohl bedeutet, was ich da gesagt habe. Ja? Sie diskutieren hin und her über diese tiefe Bedeutung meines Wortes, geht hin und räumt eure Zimmer auf. Ja? Und sie tauchen da so richtig in die Tiefe ein. Ja? Und dann sage ich, okay, ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht drüber diskutieren, ihr sollt es einfach machen, okay? Alles klar? Alles klar, Papa, okay, ich gehe wieder runter. Nach einer Zeit, wo es still ist, komme ich wieder hoch. Okay, da sitzen sie wieder zusammen und sie sagen, aha, Papa, wir haben deine Worte auswendig gelernt. Ja, das sagen sie es nacheinander durch. Ja? Und einer sagt, und ich kann es sogar auf Griechisch. Ja? Und ich sage, meine Worte auf Griechisch, ja. Und dann sagt eine, und ich habe ein Lied draus gemacht. Ich habe deine Worte vertont. Geh hin und räumt euer Zimmer auf. Ja, und sie singen das Lied zusammen mit voller Inbrunst. Und danach hält die Älteste eine flammende Rede über die Bedeutung dieser Worte. Ihr wisst, wo das Ganze hinführt. Es hat auch nie so stattgefunden, wie ich es jetzt erzählt habe. Aber ihr merkt vielleicht die Parallele. Jesus hat uns nicht aufgerufen, ständig nur über die tiefe Bedeutung seiner Worte nachzudenken oder darüber Lieder zu singen. Das gehört dazu, das kann uns helfen, das zu verinnerlichen. Ich will das auch nicht schlecht reden, aber es geht letztendlich darum, dass wir das, was er uns sagt, umsetzen und leben. Gemeinde zu sein ist mehr, als am Sabbat für 2 Stunden Gottesdienst zu feiern. Und wenn wir das in unseren Köpfen haben, wenn wir wissen, dass Gemeinde mehr ist, dann ist es für uns letztendlich sogar gut verkraftbar, wenn der Gottesdienst mal geschlossen sein sollte, weil es nicht mehr geht. Ja? Oder wenn der ein oder andere von uns hier nicht mehr hinkommen kann, aus gesundheitlichen Gründen. Oder hinkommen mag, weil vielleicht die Angst zu groß ist, dass man sich hier anstecken könnte. Gemeinde sein heißt, zu leben, was Jesus uns sagt. Und tatsächlich könnten wir sagen, Gemeinde bedeutet Gottesdienst. Wir könnten tatsächlich, wenn wir genauer hinschauen, sagen, Gemeinde ist gleich Gottesdienst. Aber eben nicht Gottesdienst, so wie wir es in unserem Sprachgebrauch normalerweise verwenden, sondern Gottesdienst in dem Verständnis, wie das Neue Testament Gottesdienst versteht. Und da möchte ich gerne einen Bibeltext noch mit euch lesen. Aus dem Römerbrief in Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Zunächst mal den Vers 1. Römer 12, Vers 1. Schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also was ist Gottesdienst nach diesen Worten? Paulus sagt, Gottesdienst ist wichtig, aber er sagt nicht, euer Gottesdienst soll sein, geht einmal die Woche dort an diesen Ort und singt ein paar Lieder und hört euch eine Predigt an. Er sagt, gebt euer Leben Gott ganz in die Hand. Das ist Gottesdienst. Lebt das, was Jesus uns aufgetragen hat. Lebt seine Botschaft, pflegt seine Gesinnung. Das ist Gottesdienst. Und er sagt hier, gebt euren Leib hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und er nimmt hier diesen Körper als nicht nur als Bild, sondern er sagt hier, gebt euren Körper hin. Und unser Körper, unser Leib, ist das, womit wir handeln. Durch den Körper können wir einen Unterschied machen. Ja? Ich kann jetzt mit meinem Körper etwas bewirken. Ich könnte diese Blumenvase jetzt nehmen und ich kann sie wegschmeißen. Ja? Ich kann damit was bewirken. Oder ich kann diese Blume nehmen und jemand von euch geben und mit einem netten Wort überreichen. Ja? Ich stehe vor der Entscheidung. Regina, ich könnte dir diese Vase in den Kopf knallen, ja, und sagen, das hast du verdient. Oder ich könnte zu dir kommen, Regina, du bist eine Person, die diese Blume einfach verdient hat, weil du so viel Gutes tust. Ja? Ich kann dir was Nettes dafür sagen. Ja? Das steht in meiner Macht. Ich kann es so oder so tun. Und Paulus sagt, nehmt euer Leben, das, was ihr bekommen habt von Gott, und lebt es für Gott. Lebt das Gute, lebt die Liebe, lebt Barmherzigkeit, verbreitet Freude, Freundlichkeit, Frieden. Das ist euer Gottesdienst. Und dann kommt der Vers 2 nach diesem ersten Vers. Und da sagt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da wird deutlich, dieses Leben und Umsetzen und Handeln gemäß dem, was Jesus uns sagt, das geht gar nicht einfach so. Ich merke das immer wieder selber. Ich kann mir das vornehmen, ich will nett sein, ich will freundlich sein, ich will Gutes tun. Und dann habe ich schlechte Laune und dann lasse ich das einfach auch so raus. Ja, es tut gut, wenn man mal jemanden so richtig niederbügeln kann, ja, weil man gestresst ist. Und ich merke, ich kann das eigentlich gar nicht. Da kommt immer wieder auch anderes raus. Aber Paulus sagt hier, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken. Richtet eure Gedanken immer wieder auf Jesus aus. Lasst euch von seinem Geist erfüllen und prägen und dann wird sich eine Änderung in eurem Leben vollziehen. Nicht in allen Bereichen und nicht sofort, aber Stück für Stück werdet ihr durch den Geist Gottes erfüllt und das, was ihr tut und handelt, das kann in eurem Leben durchkommen. Die Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe, da habe ich so einen Satz immer wieder gebraucht, den die Christen in dem ersten Jahrhundert, das war ein geflügeltes Wort der Christen in den ersten 3 Jahrhunderten. Sie haben immer wieder gesagt, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, darum bewahre dein Herz. Das war für sie so wichtig. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Darauf, worauf ich meinen Sinn richte, ja, meine Aufmerksamkeit darauf richte. Deswegen sagt Paulus, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken. Richtet eure Gesinnung auf Jesus Christus, auf das, was er gesagt hat, auf das, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er gelebt hat, auf sein Opfer am Kreuz. Lasst eure Gedanken immer wieder davon prägen. Öffnet euch für den Geist Gottes, ja. Mit anderen Worten, richtet diese Aufmerksamkeit auf Jesus. Und das wird euer Leben prägen. Eure Energie wird folgen, haben die ersten Christen gesagt. Unser Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Und es ist nicht nur ein Fokussiertsein auf den Sabbatmorgen. Ich möchte nicht die Wichtigkeit des sabbatlichen Gottesdienst hier beiseite wischen. Ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns hier treffen, dass wir Gemeinschaft pflegen können, dass wir auch uns da fokussieren können auf Jesus. Keine Frage. Ja? Und ich hoffe und bete, dass wir das bald auch wieder in ganz gewohnter Form tun können. Aber das allein ist nicht Gottesdienst im neutestamentlichen Sinne. und ist nicht Gemeinde im neutestamentlichen Sinne. Gottesdienst ist Hören und Tun. Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Und egal, ob du den Gottesdienst im Moment besuchen kannst oder besuchen willst, du kannst Gottesdienst leben. Du kannst Gemeinde sein. Und zwar nicht nur dadurch, dass du am Sabbatmorgen den Hauptchannel anstellst oder irgendeinen anderen Gottesdienst-Streaming-Dienst anschaust oder ein YouTube-Video anschaust mit einer Predigt. Du kannst Gottesdienst leben jedes Mal, wenn du die Hände faltest und betest und wenn du für andere Fürbitte tust, dann bist du Gemeinde. Dann lebst du Gemeinde, dann lebst du ein Stück von dem, was Jesus uns aufgetragen hat. Jedes Mal, wenn du den Telefonhörer in die Hand nimmst und jemand anderen anrufst, um einfach mal zu sagen, du, ich wollte mal hören, wie es dir geht, du bist mir wichtig, ich denke an dich. Jedes Mal, wenn du das machst, dann spiegelst du etwas vom Wesen Gottes wider, der sich um uns kümmert, dem wir wichtig sind. Jedes Mal, wenn du einem anderen Menschen freundlich begegnest, wenn du ein nettes Wort sagst, jedes Mal, wenn du die Kassiererin im Supermarkt anlächelst, das ist gerade schwierig mit der Maske, ja, aber vielleicht kann man auch ein nettes Wort sagen. Ja, danke, dass sie sich da so jeden Tag bemühen. Jedes Mal, wenn du das machst, dann verbreitest du ein kleines Licht der Freundlichkeit Gottes. Du lebst das, was Jünger sein, was Gemeinde sein ausmacht. Du lebst Gottesdienst. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, jemand anderem zu verzeihen und barmherzig zu sein mit den Schwächen dieses Menschen, mit denen er vielleicht auf deine Füße getreten ist. Jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, gibst du ein Zeugnis für die vergebende Kraft Gottes. Und du lebst Gemeinde. Du lebst Nachfolge Jesu. Gott möchte durch uns handeln. Deswegen sagt Jesus, es ist so wichtig, nicht nur zu hören, sondern hören und tun. Wir sollen mit dem, was wir tun, Gottes Wesen widerspiegeln. Und ich weiß, manchmal fühlen wir uns sowas von schwach, dass wir sagen, ich kann das überhaupt gar nicht. Ich fühle mich leer, ich fühle mich ausgepowert, ausgebrannt. Wie soll ich da irgendwo jemand anderem was Positives weitergeben? Ich kenne selbst solche Gefühle auch. Aber es ist tatsächlich so, Gott wirkt nicht durch das, wo wir stark sind. Gott möchte gerade da, wo wir schwach sind, durch uns wirken. Meine Schwägerin hat vor etlichen Jahren ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Und sie hatte eine sogenannte postnatale Depression. Also bei manchen Frauen passiert das, dass nach der Geburt fallen sie in ein tiefes emotionales Loch. Und bei meiner Schwägerin war das so schlimm, dass sie in die Klinik musste. Ja, sie war erst am Anfang mit ihrem Sohn in der Klinik, mit dem Baby, und hat es dann aber ihrem Mann wieder zurückgegeben, weil sie das Gefühl hatte, sie muss mit dem Jungen aus dem Fenster springen. Ja, so schlimm war das für sie. Und sie war dort in dieser Klinik und am tiefsten Punkt ihres Lebens. Ja, sie wusste nicht, was da kommt. Die Ärzte waren auch ratlos. Sie haben sich erst schwer getan, auch mit der Diagnose. Was ist eigentlich mit ihr los? Und der tiefste Tiefpunkt in ihrem Leben. Und da kommt ein junger Mann aus ihrer Gemeinde, um sie zu besuchen. Und sie sprechen ein bisschen. Und sie sprechen auch über die Not, in der sie drinsteckt und so weiter. Und er fragt sie kurz, ja, was mit dem Glauben ist. Und sie sagt, ja, also, ich bin mir ganz sicher, Jesus sitzt hier neben mir auf dem Bett. Der ist bei mir. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass es mir so geht, aber Jesus sitzt hier neben mir am Bett. Das weiß ich ganz sicher. Nach einigen Jahren trifft sie diesen jungen Mann wieder. Und er sagt ihr, weißt du, kannst du dich noch erinnern, wie ich dich damals besucht habe in der Klinik? Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich war selber an diesem Tag, wo ich kam, sowas von innerlich kaputt. Und ich habe so mit Gott gehadert und ich wollte eigentlich war dabei, Gott den Rücken zu kehren. Und dann begegne ich dir, die du so in der Krise bist, und du sagst einfach, ich bin mir sicher, Jesus sitzt neben meinem Bett, das hat für mich die Welt verändert. Gott kann auch durch unsere Schwachheit wirken. Und ich glaube, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir uns konzentrieren und fokussieren auf Jesus, wenn wir sagen, Jesus, ich kann nichts geben und nichts bringen. Ich weiß, ich kann deine Gebote kann ich so gar nicht umsetzen, aber ich möchte, dass du durch deinen Geist in mir wirkst, egal ob ich stark bin oder schwach bin. Und wenn wir das tun, dann kann Gott durch uns das tun, was er will. Und es sind oft diese Kleinigkeiten. Das war in diesem Gespräch, war das nicht mal eine Minute. Ja? Jesus sitzt neben mir, da bin ich mir sicher. Und es hat für einen Menschen tief ins Leben eingegriffen, weil Gott etwas dadurch getan hat. Es sind die kleinen Dinge, die Gemeinde sein ausmachen, davon bin ich überzeugt. Jesus sagt nicht umsonst, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, ja? Wie was ganz Kleines. Es gibt so viele kleine Senfkörner. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, kleine Senfkörner der Liebe Gottes zu säen, zu pflanzen, zu kultivieren. Und es kann was Großes aufgehen. Manchmal nur durch eine kleine Geste, durch ein kleines Wort, durch einen ganz kleinen Schritt, durch den Raum gehen, auf jemand anderen zugehen, kann ein kleines Senfkorn sein für das Reich Gottes. Ein Telefonanruf, ein Gebet, ein nettes Wort, ein Lächeln. Senfkorn des Reiches Gottes. Lasst uns so Gemeinde sein. Nicht nur am Sabbatmorgen. Lasst uns nicht nur hören, was Jesus sagt, sondern es auch tun in diesen kleinen Schritten. Auf Jesus schauen, Gemeinschaft mit ihm pflegen, seine Gesinnung und seine Botschaft, sein Leben in unser Blickfeld rücken. Damit er dann auch durch uns das tun kann, was er tun will. Amen.